vor allen Dingen die erste Zeit, wo wir dann die ersten Diagnosen erfahren haben. Das klingt für einige Leute vielleicht komisch, aber ich habe mich wie eine unvollständige Frau gefühlt. Es hat jetzt 4 Jahre nicht auf natürliche Weise geklappt. Also man nutzt trotzdem jeden Monat, auch wenn man jetzt in der Pause ist, nutzt man irgendwie trotzdem die fruchtbaren Tage aus.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder aus der Sommerpause zurück mit einem wirklich sehr interessanten Thema, das sehr, sehr viele Menschen in Deutschland oder auch generell auf der Welt natürlich betrifft. Denn es geht um das Grundsätzliche, kann man sagen, neben der Lebenserhaltung geht es natürlich immer auch um die natürliche Lebenserneuerung. Also wir wollen natürlich irgendwie auch Kinder, oder die meisten Menschen wollen das zumindest, in die Welt setzen und das aus uns Eltern wird. Und das klappt aber nicht immer. Und wenn es nicht klappt, dann kann es natürlich schon zu großen Problemen führen, zu Sorgen führen, dazu führen, dass sich Menschen vielleicht dann doch trennen oder wie auch immer. Darüber und über die Dinge, die man vielleicht machen kann, damit es doch noch klappt, wollen wir reden, und zwar mit Melanie aus Potsdam. Herzlich willkommen, Melanie.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Und auch nochmal wirklich sehr schön, dass du den Mut gefunden hast, zu uns zu kommen und über dieses Thema zu sprechen. Du gehst ja auch raus, bist in der Öffentlichkeit, es gibt deinen Instagram-Account, können wir nachher noch drüber reden. Und ja, du bist nämlich auch gerade dabei, hier in Potsdam im Selbsthilfezentrum eine entsprechende Selbsthilfegruppe zu gründen. Und das ist ja auch etwas sehr Mutiges, also auch dafür Respekt.
Danke.
Melanie, seit wann treibt dich denn der Kinderwunsch schon um, der in dem Fall unerfüllte?
Ja, also im nächsten Monat sind es tatsächlich schon 4 Jahre inzwischen, die ich mit dem Thema jetzt so beschäftigt bin in meinem Leben.
Ja, und beschäftigt heißt, da kreisen die Gedanken dann schon mehr oder weniger täglich drum, oder? Ist das so?
Ja, schon. Also es gibt zwar Phasen, da habe ich mich bewusst rausgenommen aus dem Thema, ein bisschen Abstand genommen, damit man wirklich mal an was anderes denkt. Aber prinzipiell ist man schon fast jeden Tag damit irgendwie beschäftigt im Kopf, ja.
Also für dich stand schon immer fest als Kind, Heranwachsende, irgendwie, dass du gesagt hast, ich will in jedem Fall Mutter werden. Weil es gibt ja auch Männer und Frauen, die sagen, will ich gar nicht, habe ich nie gehabt, den Kinderwunsch. Also für dich war das von Anfang an stark?
Tatsächlich ja. Also ich wüsste jetzt keinen Moment, wo das so direkt aufgeploppt ist in meinem Kopf. Aber ich habe so ein Gefühl, dass es irgendwie von Kind an da war, der Gedanke, gerne Mama sein zu wollen. Meine Eltern waren auch sehr jung, als sie mich bekommen haben. Die waren wirklich 21 und 22. Und ich fand das auch irgendwie sehr, sehr schön, immer so junge Eltern zu haben. Und wollte eigentlich auch, ja, jünger als jetzt eigentlich sein als Mama. Da bin ich jetzt schon ein bisschen drüber. Ich bin jetzt 30, aber
ist ja eigentlich das Alter, wo die biologische Uhr tickt bei den Frauen, sagt man ja immer, ne?
Die hat schon früher getickt, tatsächlich.
Ja, bei dir hat sie schon mit 20 getickt, möglicherweise, ja, genau.
Ja, also mit 20 vielleicht noch nicht, aber so mit 21, 22 habe ich dann an meine Eltern gedacht. Und es wäre dann schon schön gewesen, aber da kannte ich meinen jetzigen Mann noch nicht.
Aber der wurde so richtig in dir drin. Er ist nicht von außen herangetragen worden, weil das kann nämlich auch sein, dass die gesellschaftlichen Erwartungen oder die Erwartungen der Eltern, die wollen Großeltern werden, da Druck aufbauen. Das ist es also nicht.
Also es gab immer wieder Fragen natürlich. Man kennt es in der Familie und auch unter Freunden. Es ist ja auch manchmal so ein Smalltalk-Thema einfach, auch wenn man Leute gar nicht kennt. Aber dass das dadurch entstanden ist, würde ich nicht sagen. Das ist irgendwie schon immer da gewesen, als Kind schon Familie gespielt. Damit fing es, würde ich sagen, schon an, dass man da eben sich schon vorgestellt hat, ich bin irgendwann Mama und neben mir sitzt ein Papa und da sind vielleicht 2 oder 3 Kinder.
Ja, also, klar, ist ja auch ein verständlicher Wunsch und jetzt hat das eben nicht geklappt, logisch. Genau. Inwiefern beschäftigt dich das auch im Sinne, dass es dir zu Krisen führen kann oder dich psychisch auch belastet?
Ja, also es ist dann so, wenn man jeden Monat den negativen Test in der Hand hat, das ist natürlich jedes Mal sehr schwer zu verdauen. Vor allen Dingen, desto länger es eben dauert, dass der Test immer wieder negativ ist.
Also es ist immer wieder eine neue Hoffnung und die Enttäuschung, oder? Das ist immer wieder diese Berg- und Talfahrt, ne?
Also jedes Mal, wenn der Zyklus wieder neu startet mit der Periode, hat man neue Hoffnung und am Ende des Monats kommt die Periode und man denkt sich, Mist, das hat wieder nicht geklappt. Ach so, ja.
Ja, da muss man sich natürlich wirklich von frei machen, im wahrsten Sinne des Wortes, was sehr leicht gesagt ist, logischerweise. Der Kopf spielt natürlich auch mit. Mhm. Und jetzt bist du mit deinem Partner ja auch schon länger zusammen als die 4 Jahre, ja? Aber seit 4 Jahren habt ihr gesagt, jetzt machen wir es, jetzt sollte es klappen.
Also wir sind seit 8 Jahren zusammen dieses Jahr. Tatsächlich habe ich damals bei unserem ersten Date schon gefragt, ob er Kinder haben möchte und heiraten möchte, weil mir das sehr, sehr wichtig war.
Ja, man wollte die wichtigen Dinge abklären.
Ja, genau, richtig.
Und er will aber auch.
Ja, also von Anfang an war das für uns beide einfach sehr wichtig, das Thema. Und deswegen hat es auch geklappt mit uns. Das war so eins der Themen. Also hätte er tatsächlich gesagt, er möchte keine Kinder haben und nicht heiraten, dann glaube ich, hätte es kein zweites Date gegeben.
Ja, das wäre Zeitverschwendung, ist richtig. Man muss ökonomisch.
Deswegen, genau. Also ja, man möchte
also gut,
ja nicht
also das stimmt alles. Und da habt ihr erstmal gesagt, 4 Jahre wollen wir mal uns kennenlernen oder ein bisschen vielleicht die Welt kennenlernen. Aber dann habt ihr gesagt, jetzt machen wir ernst. Okay, jetzt gibt es natürlich die Paare, da passiert es ungewollt, ungeplant oder einfach so. Das ist wahrscheinlich immer am besten. Blickt man da ein bisschen neidisch dann drauf, wenn man das mal wieder so mitkriegt?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist immer wieder so, wenn man bei Freunden, ist es jetzt nicht so passiert, aber wenn man das so im Bekanntenkreis hört, über 3, 4, 5 Ecken, dann denkt man sich schon, ja, hätte man irgendwie auch gerne gehabt. Ja, ist man schon ein bisschen neidisch auf jeden Fall.
Ja, ja aber gut, das ist halt, aber du kannst das Glück der anderen ertragen, ja.
Ja, also es gibt Momente, da war es sehr, sehr schwer, das zu ertragen. Da habe ich auch wirklich mich dann zurückgezogen, auch wenn Freunde, direkte Freunde, dann eben Mama und Papa geworden sind. Jetzt auch gerade wieder der Fall gewesen, eine sehr gute Freundin schwanger geworden, vor ein paar Wochen tatsächlich erst. Da kann ich jetzt gerade besser mit umgehen, aber es gibt Momente, da ist es schwieriger und mal einfacher.
Ich frage es einfach mal so gerade raus, fühlt man sich dann auch ein bisschen unperfekt, so dass man einfach sagt, wieso klappt es bei mir nicht? Warum kann ich das nicht, was bei anderen normal ist? Ist es so, dass man dann an sich selber zweifelt und hadert?
Ja, das ist so. Also vor allen Dingen die erste Zeit, wo wir dann die ersten Diagnosen erfahren haben. Das klingt für einige Leute vielleicht komisch, aber ich habe mich wie eine unvollständige Frau gefühlt, dass ich irgendwie...
Das ist auch ein zentraler Bestandteil. Ja,
ja genau. Also, dass ich das, was wofür eine Frau irgendwie auch auf der Welt ist, um Leben in die Welt zu bringen, Mutter zu werden, kann ich eben nicht einfach so auf natürliche Weise. Oder die Prozentzahl ist zumindest ganz, ganz gering, dass es auf natürliche Weise klappt. Und da fühlt man sich schon schlecht mit.
Gut, und jetzt beginnt nämlich der mentale Bereich, dass man ja damit klarkommen muss. Ja, das ist so, als wenn man jetzt gerne Fußball guckt und sagt, wieso spiele ich nicht wie Ronaldo? Ja, und da kann man auch an sich zweifeln. Also man muss dann mit seiner Unperfektion leben und auf der anderen Seite wieder sehen, was kann ich dafür vielleicht, was andere nicht können oder wie auch immer. Also mit sich im Reinen sein. Das ist immer wichtig, wenn man etwas will, was man nicht hat oder kann. Ne? Da können wir Menschen uns verrückt machen, aber wir können auch ein schönes Leben draus machen. Das ist die eine Sache, die psychische. Und jetzt hast du schon angesprochen, ihr wart natürlich beim Arzt, ist ja klar. Wenn es länger nicht klappt, checkt man sich durch. Wie war da so der Befund? Woran könnte es da hapern, jetzt rein auf der körperlichen Ebene?
Also wir hatten erstmal Hormonwerte, Blutwerte, alles überprüfen lassen. Da war erstmal alles in Ordnung. Mhm. Und dann haben wir uns als Paar dafür entschieden, eine Eileiterdurchlässigkeitsprüfung machen zu lassen. Und da kam dann dabei raus, dass beide Eileiter komplett zu sind. Ich hatte, als ich so 18, 19 war, ungefähr eine Chlamydieninfektion. Und dadurch sind dann die Verklebungen entstanden. Und deswegen, beide Eileiter waren komplett verschlossen.
Okay, das ist dadurch passiert möglicherweise.
Genau.
Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es auf natürlichem Weg funktioniert, oder? Weil einfach der Weg blockiert ist.
Also es gibt manchmal Fälle, da kommen dann die Spermien trotzdem durch die Verklebungen durch. Das kann ein Glücksfall sein, aber
darauf baut er ja ein bisschen, ne?
Ja, man hat immer so ein bisschen Hoffnung im Hinterkopf, ganz klein hinten in der Ecke versteckt. Aber ja, es hat jetzt 4 Jahre nicht auf natürliche Weise geklappt. Also man nutzt trotzdem jeden Monat, auch wenn man jetzt in der Pause ist, nutzt man irgendwie trotzdem die fruchtbaren Tage aus.
Klar.
Und trotzdem hat es nicht funktioniert.
Also. Das ist der Rest Hoffnung, den du jeden Monat irgendwo hast.
Das
Wunder, genau. Ne? Kann ja durchaus passieren. Mhm. Und bei deinem Partner ist aber alles in Ordnung gewesen, oder?
Also das erste Spermiogramm damals war recht schlecht. Da wurde uns dann gesagt, dass die Spermien teilweise kein Schwänzchen haben, keinen Kopf haben, sich wirklich nicht fortbewegen können. Die anderen Spermiogramme waren komischerweise alle super.
Hat sich also dann gebessert?
Ja, es hat sich gebessert. Also
daran liegt es jetzt nicht, nach medizinischem Befund zumindest.
Genau. Also durch Ernährung hat sich dann wahrscheinlich verbessert, das Spermiogramm.
Spielt alles eine Rolle. Genau.
Ja.
Hast du die Ernährung umgestellt? Hast du im Vorgespräch, verrate ich jetzt mal, bei deinem Freund geändert, ne?
Genau. So eine Kost. Ja, er hat dann viel Proteine zu sich genommen, viel Obst, viel Gemüse gegessen. Sport hatte er schon viel getrieben und das machte scheinbar den Unterschied.
Ja, das ist in dem Fall nicht verkehrt.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Stichwort Selbsthilfe, was kann ich selber tun? Also Ernährung ist immer ein großes Thema. So bei dir, also operativ konnte man da auch nichts machen mit den Eileitern jetzt?
Nein, also es gibt einige Frauen, da ist es einfach ein Glücksfall, dass mit dieser Flüssigkeit, die bei der Eileiterdurchlässigkeitsprüfung durch die Eileiter gepustet werden, dass das auch die Eileiter frei macht. Das ist bei mir leider nicht passiert. Und deswegen ist der aktuelle Stand, dass immer noch alles verklebt ist.
Okay, also künstliche Befruchtung dann, ne? Als
genau, Ausweg. Richtig.
Und seit wann macht ihr das oder probiert ihr das?
Wir sind Ende 2022 sind wir in die Kinderwunschklinik gegangen, haben da die ersten Untersuchungen gemacht und genau die ersten Diagnosen kamen dann 2023 und Anfang 2024 haben wir dann die erste künstliche Befruchtung gemacht, die ICSI, so nennt sich das dann.
Und die hat aber auch nicht funktioniert?
Die hat tatsächlich funktioniert.
Okay.
Ich war schwanger, hatte aber eine Eileiterschwangerschaft. Es hieß dann in der 5. Woche, dass es eine Fehlgeburt ist. Dann stieg aber der HCG-Wert wieder an und dann war ich erstmal total perplex und habe gedacht, was heißt das jetzt? Heißt es, ich bin jetzt noch schwanger oder
der
was
passiert jetzt hier gerade? Kannst du das mal kurz erklären für die Hörer, die jetzt nicht so drin sind?
Ja, das ist quasi das Schwangerschaftshormon, woran erkennbar ist per Urintest, ob die Frau nun schwanger ist oder nicht.
Ja.
Und
also für dich erstmal ein Moment der Hoffnung.
Genau. Eigentlich. Richtig. Also in dem Moment habe ich auch gedacht, bin ich jetzt doch noch schwanger? Und dann wurde mir gesagt, leider nein. Wenn sich der Wert erhöht, dann ist entweder noch ein Gewebestück von dem Embryo vorhanden, was einfach nicht mit der Blutung aus dem Uterus rausgekommen ist. Oder es ist eine Eileiterschwangerschaft. Und genau, das kam dann ein paar Wochen später auch raus. Also ich bin jede Woche, ich glaube, zweimal zu Blutuntersuchungen gegangen und Ultraschall. Es wurde nie irgendwas entdeckt im Ultraschall. Es waren einfach nur die HCG-Werte, die immer weiter gestiegen sind. Und dann hieß es plötzlich, Sie kriegen jetzt eine Überweisung zum Krankenhaus. Da ist mir natürlich erstmal ein bisschen übel geworden.
Ja, weil da musstet ihr ja psychisch komplett schlecht gegangen. Ich meine, schon immer dieses Auf und Ab und jetzt hat man die Hoffnung und dann wieder nicht, oder?
Ja, also ich kann jetzt da lächeln, wenn ich das erzähle, so doof das klingt und kann das so frei raus erzählen. Aber die Wochen waren nicht einfach.
Das
auf keinen
ist,
Fall.
Glaube ich, sehr also charmant das, gesagt. Ich kann mir vorstellen, das war ziemlich
schwierig. Das war ein absolutes Rauf und Runter der Gefühle.
Ja.
Also von Fehlgeburt zu HCG geht wieder hoch und sie müssen jetzt ins Krankenhaus, Not-OP. Ja, mir ging es gar nicht gut. Ich bin auch in der Zeit nicht arbeiten gegangen. Ich war dann krankgeschrieben, weil ich mit dem Kopf einfach...
Das kann ich mir vorstellen.
...überhaupt nicht bei der Arbeit war.
Ja, das kann man
war nicht
voll
machbar.
Verstehen, klar. Ja. Das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn es jeden Monat eben nicht funktioniert, sondern hier war man so dicht davor. Ne? Und wie oft habt ihr das probiert mit der künstlichen Befruchtung bislang?
Also wir haben nach dem Versuch, wo dann die Eileiterschwangerschaft entstanden ist, noch zwei künstliche Befruchtungen machen lassen. Das war dann mit eingefrorenen, befruchteten Eizellen. Und die sind leider fehlgeschlagen. Da ist leider keine Schwangerschaft entstanden.
Und konnten die Ärzte da auch einen Grund nennen, woran das dann lag? Das lag jetzt ja nicht an den Eileitern, ne?
Genau, nee, an den Eileitern lag das nicht. Es war natürlich erstmal schwierig für die Ärzte herauszufiltern, woran liegt es jetzt. Ich bin dann nach den zwei Versuchen den Ärzten nochmal ins Gespräch gegangen und habe gefragt, was können wir jetzt noch an Untersuchungen machen, an Diagnostik? Und dann fiel die Entscheidung auf eine Gebärmutterspiegelung mit einer Biopsie für Plasmazellen und Killerzellen. Killerzellen sind im Endeffekt Zellen, die wir alle in uns haben, die zum Beispiel Tumore bekämpfen wollen, Parasiten. Und diese Killerzellen, wenn man davon zu viele hat, dann bekämpfen die auch leider ein Embryo als Parasit. Und das ist dann tatsächlich der Fall gewesen, dass bei dieser Biopsie herauskam, dass ich erhöhte Killerzellen habe.
Also da kommt wirklich einiges bei dir zusammen. Also leicht hast du es nicht vom Leben erstmal. Aber gut, das ist vielleicht eine Prüfung, ja. Du weißt ja wie alles, ne? Und was kann man da machen? Also stecke ich medizinisch jetzt überhaupt nicht drin in der Materie. Also wie kommt ein Überschuss zustande und wie kann man den bekämpfen?
Also dieser Überschuss, so wurde mir erklärt, kann teilweise durch Entzündungen entstehen. Es ist die Vermutung von den Ärzten, dass das entstanden ist durch die Eileiterschwangerschaft.
Also durch diesen Abbruch, den du gerade geschildert hast.
Genau, richtig, dass dadurch eventuell die Killerzellen einfach sich erhöht haben, vermehrt haben. Und,
also das weiß eigentlich auch keiner so richtig.
So 100% nicht. Also es ist auch ein Thema, was ja schwierig ist in der Medizin. Also es gibt Ärzte, die sagen, ja, es gibt Killerzellen oder vermehrte Killerzellen, die eben eine Schwangerschaft verhindern. Und dann gibt es Ärzte, die einfach total strikt dagegen sind.
Okay, also da ist die Fachwelt noch nicht mal einig.
Schwierig. Genau. Und schwieriges Thema.
Was sagt denn jetzt das Internet? Weil ich meine, du googelst ja sicherlich dann auch immer die Dinge, was heutzutage so üblich ist. Was kann man denn tun, um die Killerviren zu dezimieren?
Also ich war tatsächlich, bevor ich die Diagnose hatte, schon ein bisschen im Bilde zu dem Thema, weil ich eben auf Instagram viel unterwegs war und das viel gelesen habe, viel gehört habe bei anderen. Und dadurch wusste ich schon, was man gegen machen kann. Also es gibt einmal Cortison-Tabletten, die helfen können. Und es gibt eine Infusion, die man nehmen kann.
Was ist da drin? Was
wird da das ist eine Omega-Venen-Infusion. Und die bekommt man dann einmal direkt zum Transfertag, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und nochmal bis zur 12. Schwangerschaftswoche, wenn es dann klappt, bekommt man das auch noch 2, 3 oder 4 Mal, je nachdem, wie hoch auch die Killerzellen sind. Es wird an die jeweilige Frau angepasst.
Ich würde sagen, das klingt vielleicht wahrscheinlich, ja, es funktioniert. Hast du es probiert?
Bis jetzt noch nicht. Also es wäre jetzt tatsächlich bei unserem nächsten Versuch, ist es das Thema, dass wir das machen werden.
Heißt, es gibt schon einen Termin für den Versuch, der ist schon anberaumt?
Noch nicht so auf den Tag genau. Also aber wir wissen schon so Richtung Ende des Jahres. Aber noch kein direkter Termin fest.
Ja, man bereitet sich ja dann auch darauf vor. Stichwort Druck ist dann auch sicherlich so ein Thema. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Also wichtig ist, glaube ich, dass ihr nicht die Erwartung zu hoch schraubt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin leider ein sehr starker Kopfmensch. Bei mir geht immer alles, vor allen Dingen, wenn ich im Bett liege, dann ist mein Kopf an. Das ist immer schön Gedankenkarussell. Ja, es ist so, ich muss dann immer versuchen, so entspannt wie möglich irgendwie durch diese Zeit zu gehen, mir da irgendwie Druck rauszunehmen, gar nicht erst irgendwie Termine einzuplanen.
Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ich habe das schon gemacht, das ist ja auch mal so ein Thema, Kinderzimmer einrichten oder schon Kindersachen kaufen. Schon gemacht?
Ja.
Ja.
Das war tatsächlich also auch ganz zu Anfang, als wir wirklich erst mit den Gedanken gestartet sind, wir fangen jetzt an und wollen gerne schwanger werden, haben wir tatsächlich das zukünftige Kinderzimmer gestrichen.
Ja.
Ja. Da gucken mich einige ganz doof an, aber irgendwie, das war mir wichtig. Ich wollte das schon gestrichen haben.
Der Wunsch
haben.
War halt da, ne?
Genau.
Der Rosa Wunsch, oder blau oder eine neutrale Farbe?
Neutrale Farbe tatsächlich. Ja. Es ist ein sanftes Olivgrün.
Okay.
Ja, das war mir irgendwie wichtig. Und tatsächlich ist es so, dass in den Jahren immer mal wieder so Kleinigkeiten im Schrank landen. Deko fürs Zimmer oder auch mal ein Strampler.
Ja, das heißt, du bist top vorbereitet, das kann ich mir vorstellen, auf den Tag X. Ich hoffe für dich, dass er kommt.
Ja,
Stichwort Entspannung kann auch mit dazu beitragen. Was tust du da? Also meditieren, hast du sowas schon mal probiert oder andere Dinge?
Ja, ich versuche seit ein paar Jahren immer mal wieder Sachen auszuprobieren. Ja, meditieren, Yoga, Pilates. Ich gehe jetzt schon eine längere Weile wirklich jede Woche zum Yoga und Pilates. Direkt nach der Arbeit freitags, um einfach runterzukommen, so am Ende der Woche.
Ist gut, ja.
Das macht auf jeden Fall was, ja. Da kriege ich noch ein bisschen Ruhe am Ende der Woche rein. Aber so meditieren, das ist irgendwie nicht meins. Da komme ich nicht rein.
Ja, da aber das wäre ein Weg.
Ja, ne? Wahrscheinlich.
Naja, weil man, da ist ja halt das Ziel, dass man an nichts mehr denkt.
Ja, irgendwann. Also ich bin seit ein paar Wochen tatsächlich im autogenen Training.
Ja, das ist ja gut, geht ja nicht.
Genau, also das merke ich jetzt gerade, das also gestern war ich jetzt das letzte Mal da, es war jetzt die 9. Sitzung, das fängt so langsam an zu wirken.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja ähnlich. Man muss sich auf etwas fokussieren und dann wirklich das Gedankenkarussell ausmachen. Ja. Weil so hast du dann ja auch Schlafprobleme, ne? Wenn ich das höre. Man liegt im Bett und das Karussell, wie soll man da einschlafen? Ne?
Mhm. Das geht dann manchmal wirklich stundenlang.
Das beeinträchtigt die ganze Gesundheit auch des Körpers, generell.
Ja.
Ja. Ernährung ist jetzt auch für dich ein Thema. Du hast es ja deinem Mann verschrieben, mehr Proteine. auch für dich ist ja der Körper wichtig, dass er fit ist. Ja? Machst du da was?
Also ich habe mich eigentlich schon immer gesund ernährt. Das ist immer nur die Größe der Portion immer das Thema. Das ist immer schwierig. Aber sonst bin ich eigentlich jemand, der wirklich viel Obst und Gemüse isst. Proteine, versuche ich eigentlich auch recht viel zu mir zu nehmen. Ist jetzt die letzten Monate, muss ich sagen, ein bisschen eingeschlafen, wenn man dann wirklich so eine Phase hat, wo man sich so ein bisschen vom Kinderwunsch entfernen möchte, ein bisschen Abstand nehmen möchte, dann vernachlässigt man auch tatsächlich ein bisschen die Ernährung. Bin ich ehrlich.
Ja, klar, aber ich meine, es spielt da alles mit rein. Auch da Bewegung, Ernährung und so weiter. Und auch wenn vielleicht diese Killerviren, was du sagtest, eventuell auf Entzündungen im Körper basieren, hilft das alles, ne? Also sich damit zu befassen. Das kann nie verkehrt sein, auch für dich selber erstmal.
Ja, das ist auch so. Also ich habe auch Endometriose, auch Adenomiose. Das sind auch noch so zwei Themen, die mit reinspielen.
Da hatten wir mal auch einen Podcast zu schon. Das gibt es eine Gruppe hier auch, ne?
Genau.
Das also, ist auch eine sehr komplexe Stoffwechselkrankheit und eine sehr seltene auch.
Also Endometriose kam tatsächlich mit der Eileiterschwangerschaft erst raus. Ich habe viele Jahre immer wieder schon zu meiner Frauenärztin auch gesagt, dass ich starke Probleme habe, starke Schmerzen.
Ja.
Was auch immer ungewöhnlich war, Freunde und so haben immer gesagt, zum Eisprung habe ich keine Schmerzen, ich aber schon. Also teilweise schlimmer als zur Periode und das wurde aber irgendwie nie wirklich wahrgenommen. Und das ist ja leider ein Thema bei den beiden Erkrankungen. Und die Adenomiose kam tatsächlich erst dieses Jahr raus.
Was ist das nochmal?
Das ist eine verwandte Erkrankung von Endometriose. Also bei der Endometriose sitzt ja die Verwachsung, sitzt an der Gebärmutterwand. Und die Adenomiose, da sitzt die Gewebeverwachsung in der Wand. Also ist quasi versteckt. Deswegen ist es auch nicht so leicht zu erkennen.
Das ist echt schwierig mit dir. Kann das nicht auch irgendwie mit in Zusammenhang stehen, dass das mit der künstlichen Befruchtung noch nicht funktioniert hat?
Kann ja. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so extrem im Thema drin, einfach weil es ja jetzt auch erst seit ein paar Monaten bei mir diagnostiziert wurde. Aber soweit ich weiß, kann die Adenomiose auch eine Einnistung verhindern.
Genau. Eben, und vielleicht ist das auch möglicherweise das Problem. Kann man da irgendwas machen oder wie sieht es da aus?
Aktuell wüsste ich nicht. Also ich wüsste nicht, dass jemand schon mal auf die Adenomiose so eingegangen ist, dass es durch irgendwas Bestimmtes funktioniert hat. Oder wenn, dann war es wirklich ein Glücksfall. Weiß ich nicht.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ist eine Leihmutterschaft für euch auch ein Thema? Oder Adoption? Habt ihr darüber schon nachgedacht?
Also Adoption, haben wir schon mal drüber gesprochen. Da ist mein Mann aber so gar nicht für offen. Ich glaube aber auch, dass das ein Thema ist. Ich glaube, er kann sich erst damit so richtig beschäftigen, wenn vielleicht die künstlichen Befruchtungen gar nicht funktionieren, auch weiterhin nicht.
Ja, klar.
Also er kann damit noch nicht so sich anfreunden.
Mit der Leihmutterschaft?
Ja, Leihmutterschaft ist ja das Thema, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist. Und deswegen
das Internet findet viele Wege nach Indien oder sonst wo.
Ja, es ist gerade weil es in Deutschland nicht erlaubt ist, ist es tatsächlich für uns kein Thema. Ja.
Aber es wird ja in anderen Ländern durchaus gemacht, ne? Also
genau. Gibt's ja immer wieder. Aber es ist dann eben auch ein finanzielles Thema. Also finanziell natürlich generell ein Thema im Thema Kinderwunsch. Also man bekommt ja nicht 100% von der Krankenkasse zurückerstattet, sondern man hat eben doch ein paar Mehrkosten. Also,
gut, manche machen das auf natürlichem Wege, also dass die Frau das gestattet, dass der Mann so ist dann abgesprochen in Rumänien oder sonst wo und dann kommt das Kind und hat Möglichkeiten.
Wäre jetzt, glaube ich, nicht so unsers. Muss jeder für sich natürlich wissen.
Ich hoffe
und
drücke euch ja die Daumen, dass es noch klappt auf natürlichem oder künstlichem Wege, aber auf dem direkten Wege mit euch natürlich. Jetzt tust du einiges, um auch natürlich da dich mit anderen auszutauschen. Das ist ja auch Prinzip Selbsthilfe. Also du hast einen Instagram-Account, war in der Zeit schon gegründet, auch relativ erfolgreich. Und da sieht man ja auch, dass offenbar das Thema interessiert. Ne? Wie kam es denn dazu, dass du dich da im sozialen Netz so präsentiert hast?
Also als wir mit dem Kinderwunsch gestartet haben, habe ich den Account noch nicht gehabt, sondern das fing dann wirklich an mit der Situation, ich habe die Diagnose, die Eileiter sind zu und ich habe einfach nach Unterstützung gesucht. Mhm. Jemand, der sich einfach damit auskennt, das selber durchmacht und mich da irgendwie emotional unterstützen kann. Und dadurch ist der Account eigentlich entstanden. Und ich habe dann während unserer ersten künstlichen Befruchtung habe ich täglich mehrfach hochgeladen, was ich gerade mache. Ich bin gerade in der Klinik. Jetzt setze ich mir gerade die Hormonspritze und so weiter. Und dadurch fing es an, dass mir recht viele Leute gefolgt sind.
Mhm. Ja klar, aber es ist ja sehr emotional, sehr direkt. Und da hast du diesen Fürspruch bekommen auch, ja, diese Unterstützung auch.
Genau, also man hat viele Leute, die dann eben einem sagen, hey, mir geht es genauso, ich habe die gleiche Situation. Ich hatte die Situation vor 1-2 Jahren und ich bin damit so umgegangen, vielleicht hilft dir das weiter. Ja. Da kriegt man wirklich viele Tipps und Inspo, wie man da irgendwie super mit umgehen kann.
Und man fühlt sich nicht alleine, darum geht es ja
auch. Genau, man fühlt sich nicht alleine. Das ist eben auch einer der großen Gründe, warum ich das gemacht habe.
Ja, das verstehe ich. Vor allen Dingen dann auch die Erkenntnis, vielen geht es so. Ne? Ja, darüber spricht jetzt nicht jeder, aber viele kennen das und viele haben vielleicht auch dieses Problem gehabt. Oder dann auch positive Geschichte, dass die dann dir sagen können, es hat doch geklappt. Also glaub weiter dran. Ne? Also da sind, denke ich mal, auch Verbindungen entstanden.
Ja.
Über Potsdam natürlich hinaus, deutschlandweit oder international. Das ist ja schöner im Internet auch, ne? Diese Vernetzung. Genau. Momentan lässt du ihn aber ruhen, weil du sagst, Social Media erstmal ist mir zu viel. Ne?
Richtig, ja. Wir haben unseren letzten künstlichen Versuch letztes Jahr im November gehabt. Also ist jetzt doch schon ein paar Monate her. Und es ging mir dann gerade im Winter emotional einfach nicht gut. Dadurch, dass die Eileiterschwangerschaft letztes Jahr im März war, wären wir dann eigentlich im Dezember, so kurz vor Weihnachten, eine kleine Familie gewesen.
Das war ein sehr emotionales Thema.
Ja. Ja, das war nicht einfach. Also gerade der November und Dezember waren sehr, sehr schwer. Und da kam auch noch mit dazu, dass eine Freundin im Freundeskreis zur gleichen Zeit wie ich schwanger geworden ist. Damals. Und umso schwerer war das Thema.
Mhm.
Und ich habe mir dann bewusst einfach die letzten Monate Freiraum gegeben. Also mein Mann hat schon ein paar Monate vorher gesagt, ich glaube, du brauchst den Abstand. Und ich wollte es erstmal nicht hören. Mhm. Ich war trotzdem jeden Tag aktiv und irgendwann habe ich selber gemerkt, ich brauche den Abstand, ja. Mhm. Um einfach wieder mental ein bisschen mit mir ins Reine zu kommen einfach.
Aber es hat dir auch eine Zeit lang ja geholfen, ne, darüber zu sprechen, durch diese Posts, ne?
Also gerade während der Versuche brauchte ich das, dass andere Leute mit mir vielleicht gerade genau das Gleiche durchmachen, sich auch gerade die Hormonspritzen geben und emotional am Ende sind, weil die Hormone total verrückt spielen. Das war schon sehr schön. Ja.
Ja, das ist ja auch noch so ein Thema, ne, mit diesen Hormonbehandlungen, die da mit dazugehören, ne? Das macht ja auch was mit dem Körper, das darf man ja nicht unterschätzen. Ja.
Also es gab mehrere Situationen, da wusste mein Mann nicht so ganz, was mit mir anzufangen. Also ich habe aus dem Nichts geheult. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat er mich einfach nur so ein bisschen geärgert und ich habe einfach angefangen zu heulen.
Ja, man ist dann übersensibel. Ne? Das
total.
In der Schwangerschaft ja auch so denn teilweise.
Mhm. Ja, richtig. Also es war nicht so einfach, für ihn auch nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber er geht damit auch gut um mit der ganzen Situation. Also ich weiß nicht, wie stark es bei ihm ist mit dem Wunsch. Aber da seid ihr auf einer Wellenlänge. Ja? Weil sowas kann natürlich auch zu Paarkrisen führen. Dann.
Ja, also der Wunsch ist bei ihm auch sehr groß. Er sagt auch jetzt schon längere Zeit, er merkt so ein bisschen die Uhr ticken. Er ist auch ein paar Jährchen älter als ich, also 4 Jahre.
Naja,
gut. Ja. Das ist jetzt nicht so ein Riesenabstand, aber trotzdem sagt er so langsam, er merkt auch ein bisschen die Uhr ticken. Und das merke ich ihm auch an. Also es wird für ihn auch nicht einfacher, desto länger es dauert mit dem Schwangerwerden. Ja.
Klar. Und was tut ihr einfach, um auch vielleicht davon mal einen Kopf frei zu kriegen? Es ist schwer, ich weiß, und jeder Ratschlag ist blöd, aber jetzt zum Beispiel mal wegfahren oder so, ist das ein Thema, wo ihr einfach mal sagt, wir versuchen mal ohne Druck, ohne jetzt irgendwie. Macht ihr sowas?
Also wir sind letztes Jahr auch 1 Monat, nachdem ich im Krankenhaus war bei der Eileiterschwangerschaft, sind wir ganz spontan, eine Woche vorher haben wir gebucht, sind wir nach Ägypten geflogen.
Zum Beispiel sowas.
Genau, einfach um den Kopf einfach frei zu bekommen. Und
dann nicht über das Thema reden, ist wichtig.
Richtig.
Und schon wieder auf die Uhr gucken, wann ist der nächste
Eisprung. Genau, ja. Also wir sind dann auch wirklich letztes Jahr viel unterwegs gewesen. Dann stand auch eine Hochzeit von Freunden an. Also es war letztes Jahr sehr viel los und das war auch gut so.
Ja, genau. Abwechslung. Ja, ne?
Genau.
Macht ihr sonst Dinge gemeinsam, also wie ein gemeinsames Hobby betreiben oder Sport treiben, damit ihr einfach einen Fokus auf was anderes habt, regelmäßig in der Woche?
Also eigentlich Sport treiben, ja, aber er macht sein Ding und ich mein Ding. Ah, okay. Also sind wir dann in dem Moment nicht zusammen. Ich mache meistens Kurse und er macht Gerätetraining. Aber ja, also ich merke es bei ihm, er macht das vor allen Dingen auch dafür, den Kopf freizukriegen.
Na klar.
Wirklich mehrfach die Woche zum Sport zu gehen, ja.
Manchmal hilft ja auch, wenn man dann gemeinsam etwas macht, muss ja nicht Sport sein.
Ja, nee, in dem Fall wirklich Unternehmungen mit Freunden. Es ist dann oft einfach, um den Kopf freizukriegen, ja.
Also Social Media hast du gemacht, was ja schon auch so ein Punkt ist, ich gehe raus und suche Gleichgesinnte und jetzt hast du aber auch eine Gruppe ins Leben gerufen, vor kurzem erst, ne?
Also ich war es tatsächlich gar nicht, es ist eine Bekannte gewesen.
Okay. Aber dich haben sie vorgeschickt.
Genau. Ja, also ich habe eine Person über Instagram kennengelernt, die auch vor nicht allzu langer Zeit nach Potsdam gezogen ist und sie war vorher schon in einer Selbsthilfegruppe in Berlin. Und hat dann genauso wie ich hier in Potsdam etwas gesucht in die Richtung und wir haben beide nichts gefunden. Ich habe mehrere Vereine auch hier in Potsdam angerufen oder angeschrieben und habe immer wieder die Antwort bekommen, zu dem Thema gibt es aktuell nichts. Und dann hatte sie den Glückstreffer im Endeffekt hier mit dem Seekids. Und genau, sie hat es dann ins Leben gerufen und sie hat aber das Glück, dass sie schwanger ist. Und deswegen in der Gruppe jetzt nicht dabei ist. Genau, ja.
Also das geht nicht, wenn man schwanger ist, dass man so auch trotzdem erzählt oder wollt ihr das nicht?
Also es ist dann von vornherein, also wir hatten jetzt auch wirklich erst drei Treffen. Das ist jetzt wirklich eine ganz frische Truppe. Wurde von Anfang an erstmal gesagt, dass Schwangere nicht dabei sein sollten, einfach weil es ein Triggerpunkt sein könnte, ja, klar, für die anderen Personen.
Also, genau. Das war mal, also dann wollt ihr das lieber nicht.
Genau, also es ist ein Thema mit dem Pärchen, was jetzt aktuell mit in der Gruppe ist, ist die Überlegung, dass wir sie mal reinholen, einfach mit ihr darüber zu sprechen, wie es bei ihr war. Und,
das meine ich als positive Geschichte, weil genau. Bei ihr hat es ja auch nicht einfach so geklappt, offenbar. Genau. Sie hat ja auch eine Vorgeschichte,
ja.
Eine längere sogar.
Ja. Genau,
das kann ja auch mal interessant sein, nochmal zu hören, was war da los oder so.
Ja.
Ja. Und ihr trefft euch schon regelmäßig und du suchst natürlich auch Mitstreiter, also dass sich Leute auch oder Frauen in dem Fall vielleicht auch trauen, wobei ihr natürlich auch Männer, also ihr seid ja da offen, ne?
Genau, also wir treffen uns jetzt alle 4 Wochen und genau, es ist aktuell ich und ein Pärchen dabei in der Runde, also auch ein Mann mit in der Runde. Wir sind also für alles offen. Auch Solo-Mamas können gerne vorbeikommen. Und ja, wir möchten über alles reden, was das Thema eben angeht. Die emotionale Seite, aber auch eben die Seite der Bürokram in der Klinik.
Ja,
also
da kannst du auch ein Lied von singen, oder?
Ja, das ist schon einiges, was man da sich durchliest und erstmal so ein bisschen auch verstehen muss. Dann fragt man vielleicht 3-4 Mal nach,
was muss man denn da alles unterschreiben, was alles passieren kann? Oder?
Ja, genau. Es geht einerseits um Risiken natürlich und andererseits dann eben auch, dass einmal festgehalten wird, was genau eigentlich gemacht wird während der Behandlung.
Okay.
Genau.
Muss jetzt nicht alles im Detail, da kann man sich, wenn man betroffen ist, ja auch informieren. Aber nur ganz kurz, das ist jetzt nicht so einfach. Ne? Ich gehe zum Arzt und sage, ich würde gerne künstlich befruchtet werden. Nein. Das dauert, ja?
Genau, das dauert. Also es ist so, dass immer erstmal wirklich Blut entnommen wird, Hormone gecheckt werden, beim Mann eben Spermiogramm gemacht werden. Wird immer erstmal alles geprüft, ob wirklich irgendwas da ist, was eben störend ist, ein Störfaktor ist.
Das habt ihr ja schon durch, ne? Den Check.
Genau, richtig. Und es kommt natürlich auch auf die Klinik immer wieder drauf an. Also es gibt Kliniken, da weiß ich, da dauert es ganz, ganz lange, bis man erstmal überhaupt einen Termin bekommt. In der Potsdamer Klinik dauert es, soweit ich jetzt von damals weiß, nicht so lange. Ich glaube, wir hatten innerhalb von 3-4 Wochen den ersten Termin. Das ging recht schnell, fand ich. Genau, und dann ist erstmal nochmal Diagnostik, dann wird durchgesprochen, wie geht's weiter und
Beratung wahrscheinlich und hin und her.
Genau.
Und dann kriegt man den Termin, wo es dann losgeht.
Genau, aber es, also wenn ich jetzt überlege, wir waren im Dezember 22 zum ersten Termin. Die Diagnostik ging bis in den Februar, März des nächsten Jahres rein mit Besprechung und genau, es waren schon ein paar Monate, die es gedauert hat. Aber es ist vielleicht auch bei jedem unterschiedlich. Also muss man ja auch immer mit Arbeit irgendwie zusammenbringen. Ne? Also man muss irgendwie die Termine zeitlich reinkriegen. Wenn man jetzt nicht gerade um die Ecke arbeitet, das ist zum Glück mein Vorteil, dann ist es nicht so einfach.
Das war hier im Klinikum, ja? Also man muss nicht privatärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Und nein,
das
also
wird
tatsächlich
von der Kasse auch getragen oder wie
ist genau. Das? Es ist so, es kommt drauf an, bei welcher Krankenkasse man ist. In dem Fall sind es bei uns, ich glaube, 60%, die übernommen werden. Gesetzlich festgelegt sind 50%, die jede Krankenkasse übernehmen muss.
Mhm. Okay.
Und die Krankenkassen entscheiden aber, was sie noch obendrauf legen von sich aus.
Mhm. Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Und der bürokratische Aufwand ist dann also diese ganzen Formulare, die ihr da durchlesen musstet und unterschreiben und so, ja. Das
ja, also ich glaube, wir haben die Unterlagen wirklich zweimal durchgelesen, damit wir alles verstanden haben. Und am Ende hat man meistens trotzdem noch Fragen. Man ist ja mit so etwas komplett Neuem beschäftigt. Ja. Und das ist ja so komplex, dieses Thema. Also ja, man sitzt da mit dem Arzt, der erklärt einem die Behandlung, wie jetzt die Spermien in die Eizelle injiziert werden und so weiter. Aber am Ende geht man da raus aus dem Termin und hat wahrscheinlich schon wieder
hat
die Hälfte vergessen.
Ja, ja.
Oder gar nichts verstanden, ja.
Und da ist eben der Austausch mit Leuten, die auch Erfahrung haben, natürlich mal wichtig.
Genau.
Das sind so die groben Themen. Worüber sprecht ihr dann noch so in der Gruppe?
Also wir sprechen viel über das Emotionale, aber eben auch, ja, wirklich
darum.
Gibt es
auch Tipps so? Hast du was Neues gehört, was vielleicht helfen kann oder so? Tauscht man sich da auch an?
Ja, auch. Also das habe ich jetzt mit dem Pärchen aktuell, was mit in der Gruppe ist, noch nicht ganz so, aber viel bei Instagram eben schon das Thema gehabt. Ich hatte die Situation schon und ich kann dir da gerne Tipps geben. Das ist recht häufig, ja.
Okay, und da hat ja auch schon einiges, also nicht jetzt direkt, aber auch ein Stück weit weiterhelfen können. Ja, ich meine, es ist natürlich auch immer viel Humbug im Netz und wird alles behauptet, aber das ist ja wichtig, dass da auch gute Sachen bei sind.
Ja, das also doch, hatte ich doch schon ein paar Sachen, die mir da im Endeffekt geholfen haben oder einfach Erklärungen, weil, keine Ahnung, ich vielleicht diagnostische Ergebnisse bekommen habe, wo ich dann nicht wusste, was ist das jetzt eigentlich? Und dann konnte einem schon jemand auf Instagram weiterhelfen.
Ja, das ist das Schöne. Man findet dann doch. Man muss selektieren, ne? Also es ist nicht immer alles wahr, was im Internet steht, logisch, aber da kann viel Gutes dabei sein.
Ja,
ja, das ist schön. Und dann hoffe ich mal, dass auch die Gruppe hier in Potsdam vor Ort wächst, weil Internet hin oder her, aber der direkte Austausch ist natürlich wichtig. Das haben wir auch in der Corona-Zeit sehen können, dass es den Leuten sehr, sehr gefehlt hat und dann auch, was ja erlaubt, also wichtig war.
Ja.
Und da kommen hoffentlich oder trauen sich noch ein paar mehr vielleicht raus, weil das Thema ist größer, als man denkt. Und da gibt es vielleicht auch eine Scham, ne? Darüber zu reden, aber wozu eigentlich? Ist ja kein Problem.
Ja, wir merken das immer wieder. Also wir haben von Anfang an sehr offen mit der Familie und Freunden darüber gesprochen. Aber es gibt schon auch viele Leute, die sich gar nicht trauen, darüber zu reden.
Ja, genau. Und manch einer behauptet auch, er ist eher so ein Abenteurer und Kinder will noch nicht und eigentlich will er es dann auch schon. Ne? Will dann nur so cool sein. Ja. Sehr gut. Das ist schon mal der erste Schritt, ist ja immer, dass man die Erkenntnis hat und dann auch rausgeht und darüber redet. Das machst du schon seit Jahren und wünschen wir dir viel Glück. Es ist schon klar, wenn ich jetzt frage, dein größter Wunsch, gut, brauche ich nicht machen. Ich denke mal, es erklärt sich von selbst.
Ja.
Aber ich hoffe, dass es bald klappt bei euch und falls nicht, dass du auch damit klarkommst.
Danke.
Aber ich wünsche das Beste und warum soll es nicht klappen? Du bist sehr optimistisch und gut gelaunt hier angekommen. Ich finde es ja auch wichtig, die psychische Ebene.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Melanie, dass du bei uns warst und danke für deine offenen Worte. Ja, jetzt haben wir also wirklich mal dieses auch sehr komplexe, wie wir gehört haben, aber auch emotional sehr schwierige Thema unerfüllter Kinderwunsch hier bei uns in der Sendung behandeln können. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Nutzen aus diesem Interview ziehen können oder wisst vielleicht auch, was ihr tun könnt. Ansonsten, man findet dich auf Instagram. Kannst du uns sagen, wie der Account heißt?
Ja, ich heiße Kibo Gedankenkarussell.
Okay, das verlinken wir und in den Shownotes und da könnt ihr vielleicht auch mal schauen und vielleicht postet ja dann Melanie bald auch wieder was und irgendwann hoffen wir natürlich auch auf ein sehr schönes Foto.
Ich hoffe doch selber.
Mit dem entsprechenden erfüllten Wunsch.
Ja.
Also, danke nochmal, das war's. Macht's gut, mit oder ohne erfülltem Kinderwunsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.